Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Wenn ihr die Kindergeschichte aufmerksam verfolgt habt, das Lied habt wirken lassen, dann habt ihr im Prinzip, ohne dass wir das bis ins letzte Detail koordiniert hätten, den ersten Teil der Predigt schon mitbekommen. Die Atmosphäre, die das Lied zumindest bei mir vor meinem geistlichen Auge ausgelöst hat und die Bilder, die es gemalt hat, diese Freude und diese Hoffnung und das Lösen dieser Anspannung, ist so ganz anders als die Geschichte, die sich wie folgt zugetragen hat. Ganz andere Stimmung. Es war eine Nacht, die wir uns ruhiger vorgestellt hatten. Wir waren schon oft unterwegs gewesen. Wir waren nicht zum ersten Mal in dieser Gegend unterwegs und hatten gehofft, dass, wenn wir uns dort hineinbegeben, in dieses Gefährt, dass das eine ganz entspannte Reise wird. Wir waren uns ein bisschen unsicher, ob des Kurses, denn dort, wohin die Bootspitze gezeigt hatte, waren wir zwar schon beruflich gefahren, zumindest Teile von uns, aber irgendwann sind wir wieder umgedreht, zurück in den Heimathafen, zurück ans eigene Ufer. Aber das Boot ist immer weiter gefahren. Und die Nacht, die wir dann erlebt haben, diese Überfahrt, war die reine Vollkatastrophe. Viele von uns waren schon auf diesem See unterwegs gewesen, aber diese Spannung und diese Angst, die aufgekommen ist, wegen der Winde, wegen der Stürme, die hat uns wirklich die letzten Nerven gekostet. Aber es war wieder so ein Moment, wo Jesus uns dann begegnet ist. Und als er da war, war das mit dem Sturm gegessen. Das war kein Problem mehr. Und trotzdem, ihr könnt euch das vorstellen, wenn man dort drin sitzt, ich weiß nicht, wie groß eure Schiffe mittlerweile sind, lässt einen das nicht los. Das war Todesangst. Und dann kommst du jetzt am anderen Ufer an und zumindest was uns angeht, haben wir sicherlich uns Ruhe gewünscht. Erholung, erstmal ankommen, erstmal aussteigen, zur Ruhe kommen und den Schreck, den wir einige Stunden zuvor erlebt hatten, erstmal verdauen. Und wir steigen aus. Und es dauert nicht lang. Da hören wir da ein Lärmen, ein Geschrei, ein Getöse. Irgendwo da von den Hügeln, von den Bergen her. Und es gibt Momente, wo man noch nicht viel weiß über eine Situation, aber man weiß gleich, oh, da kommt Stress. Das war's mit der Ruhe. Und dann kam diese Person auf uns zu, fängt an zu schreien und wir haben uns gedacht, okay, reicht es nicht, dass wir im Sturm ein Riesenproblem hatten und erstmal einen Schock verdauen müssen? Warum muss jetzt gleich der nächste Schock kommen? Vielleicht haben sich auch einige von uns gedacht, hätten wir dir gleich sagen können, Jesus, wenn wir hier rüberfahren in dieses Gebet, auf die östliche Seite des Sees Genezareth. Warum? Da werden wir nur Stress haben. Was sollen wir da drüben? Unser Bereich, wir als Juden, wir sind auf dieser Seite. Das da drüben, das können die unter sich regeln. Wenn du diese Geschichte mitverfolgen möchtest, kannst du im Markus-Evangelium mit aufschlagen, Kapitel 5. Denn dort kriegst du noch ein paar mehr Details rund um diesen neuen Störfaktor. Die Jünger sind unterwegs, hatten gerade die Stillung eines Sturms erlebt, was zugegebenermaßen nicht das ist, was wir jeden Montag erleben würden oder an irgendeinem anderen Tag. Das war schon außergewöhnlich. In der Geschichte liest man relativ schnell drüber, aber das, was die Jünger dort erlebt haben in der Sturmsituation mit ihrem Jesus, das hat ihnen auf der gesamten Klaviatur Bandbreite ihrer emotionalen Erfahrung zugesetzt. Auf der Seite des Schocks und der Angst genauso viel auf der Seite der Hoffnung und des Erstaunens, wo sie sich fragen, wer ist dieser Jesus, dass auch die Elemente gehorchen? Das kennt man so nicht. Eine ganz andere Liga. So, und dann kommen sie an. Und in Vers 2 heißt es, dass als sie aus dem Boot stiegen, er in diesem Fall Jesus, begegnete ihm sogleich von den Grüften her, Markus Kapitel 5, Vers 2, ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Gräbern hatte und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden. Wenn ihr ein bisschen weiter lest, das könnt ihr jetzt gerade machen, wenn ich das erzähle, bekommt ihr mit, dass das so ziemlich der größte Störfaktor sein kann, auf den ein Mensch trifft, der eigentlich vielleicht gerade sich nach Ruhe sehnt. Die Jünger haben schon einiges miterlebt, sicherlich. Aber wenn du Ruhe haben möchtest und dann so eine Person auf dich zukommt, wo es später heißt, dass sie in Vers 4, findet ihr das zum Beispiel, versucht wurde von den Community-Genossen, also von den Mitbewohnern in der Stadt, gefesselt zu werden und das nicht funktioniert hat, wo Fesseln, Ketten, wo das alles nichts bringt, weil diese Person, dieser Besessene hier, so stark ist, dann bekommt man es wieder mit der Angst zu tun. Das heißt, aus der Sicht der Jünger waren sie gerade dem Tod von der Schippe gesprungen, weil Jesus den Sturm gestillt hatte. Und dann diese Geschichte hier. Und wenn ihr euch diese Geschichte anschaut, die Beschreibung dieses Mannes, der Markus führt hier nämlich ein paar Details auf, Beispiel Vers 5, dass dieser Mann nicht nur in Anführungszeichen Teilzeit besessen war. Seine Besessenheit von diesen Dämonen, die später erwähnt werden, ging so weit, dass es hier in Markus Worten, dass er alle Zeit Tag und Nacht in den Grabstätten und auf den Bergen war. Er schrie und zerschlug sich selbst. Du hast eine Person, die zwar nicht gefesselt werden kann, aber trotzdem, wenn du dir die Geschichte anschaust, ein kompletter Gefangener von Satan ist. Menschen können ihm keine Fesseln anlegen, aber Satan hat ihn im Griff. Dieser Mann kann sich nicht wehren. Die Umgebung, die die Jünger kennen, ist im Vergleich zu dem, was dieser Mann durchmacht, behütet. Nicht ohne Probleme, ist klar, aber dieser Mann ist umgeben von Tod, abgeschnitten von denen, die er geliebt hat, die ihn vielleicht lieben, völlig machtlos und muss tun, was diese Horde, diese Legion von Dämonen, in Vers 9 wird das erwähnt, mit ihm machen möchten. Keine Fessel kann ihn halten und doch ist er ein Gefangener Satans. Er ist dazu verdammt, seine gesamte Existenz, seine Tage alleine inmitten von verwesenen Knochen von Toten zu verbringen, ohne jemanden, der ihn liebt und ohne jemanden, den er lieben kann. Man liest schnell drüber, auch in meiner persönlichen Andacht, als ich über diesen Text gestolpert bin, liest man drüber. Man riecht relativ schnell. Die Existenz, die hier beschrieben wurde, ist ein Stück weit, so wirkt das für mich, auch ein lebendiges Beispiel dafür, was mit der gesamten Welt passiert ist, was mit dir und mir passiert ist. Dieses Territorium, wenn du so möchtest, wird bekämpft und wird von jemandem als sein Eigentum deklariert, der, wenn er freie Hand hätte, genau das mit Menschen anstellt. Wenn Satan und seine Engel freie Hand bekommen, dann kommt am Ende eine Existenz rund um den Tod heraus, Unfreiheit. Und dann letztlich auch für ihn, diesen Menschen, der Tod irgendwann einmal. Wenn ihr die Geschichte weiterlest, gibt es dann noch eine relativ ausgeprägte Unterhaltung zwischen Jesus und diesem Anführer der bösen Geister, der Dämonen, die sich als Legion vorstellen. Eine große militärische Einheit, plus minus 6.000 Soldaten waren es zumindest im römischen Bereich, die Zugriff auf diesen Mann haben. Und sie bitten Jesus und versuchen zu verhandeln und versuchen alle möglichen Tricks, nur um am Ende von Jesus verwiesen zu werden. Sie bitten ihn und sagen, Jesus, wenn wir schon gehen müssen, dann lass uns doch wenigstens im Gebiet bleiben. Da drüben sind Schweine, dürfen wir da rein. Jesus gestattet ihnen das und sie machen ihren selbstzerstörerischen Modus einfach weiter. Nicht mit dem Mann, sondern mit den Schweinen. Am Ende sind die Schweine nicht nur den Bach runtergegangen, sondern sind sprichwörtlich im See Genezareth ins Wasser gefallen. Gleichzeitig, dadurch, dass der Mann jetzt frei ist, ist auf einmal wie ausgewechselt. Du sitzt vernünftig da, der hört zu, das fällt den Leuten auf. Weniger der Mann an sich erst einmal, sondern vor allen Dingen, dass da einige Schweine, mit denen man Unterhalt betreiben kann, die man vielleicht verkaufen kann, das viel gut den Bach runtergegangen. Das fällt den Menschen in der Umgebung auf, das spricht sich herum, die Leute kommen zu Jesus. Auch diese zweite Gruppe, auf die Jesus trifft, richten eine Bitte an ihn. Die Dämonen haben gebeten, im Gebiet bleiben zu dürfen, den Ort zu wechseln und die Schweine fertig zu machen. Die Menschen kommen jetzt, richten auch eine Bitte als Bevölkerung, als Community an Jesus, bitten ihn aber, das Land zu verlassen. Es wird nicht viel über die Hintergründe gesagt, aber wenn du dir alles zusammennimmst, merkst du, sie haben da Angst, sie wollen Jesus nicht haben. Das ist ihnen alles ungeheuerlich. Weg damit. Und dann gibt es eine dritte Partei, in diesem Fall bestehend aus einem Mann. In Vers 18, nachdem Jesus sich um die Dämonen gekümmert hatte und sie ihres Platzes verwiesen hat, als er auch den Gegenden, den Bewohnern der Gegend ein Stück weit ihren Wunsch erfüllt hat und sich gerade dabei befindet, in das Boot zu steigen und wieder rüberzufahren. In diesem Moment kommt diese dritte Partei, dieser Mann. Und es entwickelt sich folgende Szene in Vers 18. Markus sagt es hier in folgender Weise. Und als er in das Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, dass er wo bleiben dürfte? Dass er bei ihm bleiben dürfte, bei Jesus. Kannst du ihm das verdenken? Ich ganz sicherlich nicht. Wenn es einen Ort gibt, eine Person, bei der ich möglichst nah wohnen wollen würde, oder zumindest, wenn sie nicht stationär wohnt, dann mitgehen würde, dann dieser Mensch, dieser Jesus, dieser Gott, gegen der selbst bösartigste Dämon keine Chance haben. Umso enttäuschender vielleicht mag es auf den ersten Blick für den Mann gewesen sein, als er Folgendes hört. Vers 19. Und er, Jesus, gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen, verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie sehr er sich deiner erbarmt hat. Beobachtet einfach mal, wie Orte in dieser Geschichte wirken. Es wurde viel Zeit, zumindest Worte auch, darauf verwendet, zu beschreiben, wo dieser Mann herkam, zumindest in seinem besessenen Zustand. Er war sprichwörtlich ein Sohn des Todes. Viel hätte nicht gefehlt und er wäre selbst gestorben. Anscheinend hat die Selbstkasteiung, die durch diese Dämonen da ausgewirkt wurden, noch nicht zum Tod geführt. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass das für ihn das Grauen war. Sich nicht selbst unter Kontrolle zu haben, umgeben zu sein von Tod. Und dann trifft er auf die Quelle des Lebens, auf den, der ihn frei machen kann. Sitzt dort und kann nicht genug von Jesus bekommen, bekommt dann aber die Aufgabe, zurückzugehen. Wohin? In sein Haus, zu den Seinen. In sein Haus zurückzukehren, zu den Seinen, ist kein schlechter Ort. Zumindest ist es der Ort, aus dem er verbannt wurde, verbannt werden musste aufgrund seiner Besessenheit. Ein Stück weit bringt ihn Jesus jetzt wieder zurück in sein Haus, in seine Familie, in seine gewohnte Umgebung. er will so gern bei Jesus bleiben und gleichzeitig sagt Jesus hier, du hast hier etwas erlebt. Genauer gesagt, du hast jemanden erlebt, mich. Jesus selbst, der, um den es eigentlich geht, der Gottes Charakter wie niemand anders zeigen kann, weil er Gott mit uns ist, wird ausgewiesen. Er kriegt nicht nur von den Bewohnern der Gegend die gelbe Karte, er kriegt direkt rot, er musste den Platz verlassen, er kommt dem nach. Aber er hat jemanden, mit dem vielleicht auch die Menschen dort nicht gerechnet hatten. Er hat jemanden zurückgelassen, der tot war und wieder lebendig ist. Der aus der Behausung des Todes, aus den Grabstätten, aus den Bergen, aus der Einsamkeit, aus der Isolation zurückgeführt wurde, passend, dass hier Blumen stehen, in einen Ort, wo Leben ist, wo Farbe ist, wo Freude ist, wo er herkommt, wo er hingehört. Alle drei Parteien, die Dämonen, die Bewohner der Gegend und der Mann jetzt als Einzelpartei, der Geheilte, alle drei richten Bitten an Jesus, doch nur zwei kommt Jesus auch nach. Die dritte wird verneint und das fällt auf, wenn du die Geschichte liest. Warum wird genau diese eine Bitte abgeschlagen? Jesus weiß genau, dass seine Gegenwart, so komisch das für uns klingt, in dieser Gegend zu dieser Zeit nichts ausrichten kann. Wohl aber die Erfahrung eines Einzelnen, der so gut wie tot war, wieder gescheit ist, eine Begegnung mit dem Lebendigen hatte. Geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel wer getan hat, wie viel der Herr an dir getan hat. Was passiert danach? In Vers 20 heißt es, er ging hin und fing an, im 10-Städte-Gebiet, also in der erweiterten Region dort, auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte, und alle wunderten sich. Er ist zurückgegangen in seine Heimat. Das war der Auftrag von Jesus. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er den ersten Auftrag von Jesus einfach überhört hat und gleich zu den Menschen geht. Aber als er dort ist, merkt er, meine Familie ist offensichtlich in den Augen Jesu meine erste Priorität, mein Haus, meine Leute, wie auch immer das genau ist, Familie, Leute um dich herum. Aber es hält ihn nichts dort, weil er sagt, meine Familie ist da, aber ich muss auch zu anderen gehen. Das, was ich erlebt habe, Klammer auf, haben wahrscheinlich auch die anderen mitbekommen, Klammer zu, das wird für andere ein Zeugnis sein, dass selbst wenn sie den Jesus, der das Wunder bewirkt hat, ausweisen, sie vielleicht doch zum Nachdenken über genau diesen Menschen kommen, wenn sie mich sehen, wie viel der Herr an mir getan hat. Ihr BGMs, ihr habt das jetzt in der letzten halben Woche ganz, ganz intensiv erlebt. Und ich habe unlängst meine erste BGM-Erfahrung in meinem Tagebuch wieder gelesen. Das war in einer Zeit, in der ich selbst mit der Frage gerungen hatte, wie ich in meinem Leben klarkommen soll, weil ich Dinge erlebt habe, die ähnlich waren wie das, was der Mann hier erlebt hat. Ich hatte eine Konfrontation mit dem Tod. Und in dieser Zeit war ich vor meinem letzten Jahr hier in Bogenhofen als Student. Und dann kam, so wie zu jedem Studienanfang, Willi wieder mit vorbei und hat die BGM-Arbeit vorgestellt. Und ich hatte das mir vorher ja schon zweimal, dreimal angehört. Es ging jetzt zum vierten Mal, weil das mein letztes Jahr im Studium war. Und die Jahre vorher hat es in mir schon gearbeitet. Ich dachte mir so, von Haus zu Haus gehen, das ist nicht meine Persönlichkeit. Auf der anderen Seite habe ich es auch noch nie ausprobiert. Dachte ich mir, meine Mutter hat immer gesagt, probier es aus, guck, ob es für dich passt. Wenn ja, bist du um eine Erfahrung reicher. Wenn nicht, bist du auch um eine Erfahrung reicher, weil du dann herausfinden wirst, wo Gott dich sonst noch gebrauchen kann. Ich bin mitgegangen und wir waren nicht lange unterwegs. Wir waren dort für die Leute, die hier lokal ansässig sind, in der Gegend von Maria Schmollen unterwegs. Willi hat mich mitgenommen. Wir haben gebetet und sind dann ins Gebiet reingefahren. Und ich dachte mir so, ich bin jemand, der sehr, sehr gut auf der persönlichen Ebene kann, wenn ich Beziehungen aufgebaut habe. Da sehen eher meine Stärken. Wir sind mitgegangen und Ich habe einfach geschaut, wie der Willi das so macht. Und laut Eintrag war bei dem ersten Haus niemand da. Wir haben dann die Straßenseite gewechselt zu einem größeren landwirtschaftlichen Komplex. Zumindest als Stadtjunge sah das für mich so aus. Da gab es einen wahrscheinlich Bauerhofteil und dann den Wohnteil. Okay. Und in diesem Wohnteil gab es eine Tür und eine Klingel und da wurde angeläutet. Und wir sind auf eine Frau getroffen, die uns hereingebeten hat, die uns Getränke angeboten hat, mit der wir uns zusammengesessen haben. Und Willi hat das Gespräch angefangen. Ich habe zugehört und in meinem Tagebucheintrag kommt nicht genau raus, was es war im Detail. Aber es gab einen Punkt, wo diese Frau in ihrer Erzählung etwas erlebt hat. Es muss mit Tod zu tun gehabt haben oder mit Verlust. Wo ich bei mir gemerkt habe, wir teilen hier gerade vergleichbare Erfahrungen. In meinem Fall war mein Bruder keine 4 Monate vorher verstorben. Bei ihr war es jemand anders, aber wir hatten dieselbe Spannung. Da ist Gott und sie kannte Gott auch und sie war geistig interessiert. Sie hat sehr gerne geistliche Literatur gelesen, gerade im christlichen Bereich. Ja, und dann hast du da diesen Gott der Liebe und dann hast du da diesen verstorbenen Menschen und musst das jetzt irgendwie zusammenbringen. Rein kognitiv ist das schon schwierig zusammenzubringen. Aber wenn du es erlebt hast, sind da nochmal andere Hürden. Und irgendwie, ich werde wahrscheinlich nicht viel geredet haben, geht aus dem Tagebucheintrag nicht hervor, habe ich dort etwas anbieten können, was diesem Gespräch eine neue Dynamik verliehen hat. Am Ende kamen wir auf die Hoffnung, auf die Auferstehungshoffnung und Willi hatte das Buch Sieg der Liebe mit dabei, an das ich persönlich auch schon gedacht hatte, weil ich das zu dieser Zeit gerade gelesen hatte, weil ich nach Antworten gesucht habe, nicht nach kognitiven Antworten. Die hatte ich im Theologiestudium mit dabei. Aber ich habe nach einem Gott gesucht, der mitgeht mit den Menschen. Habe in der Bibel gelesen, habe auch das Buch von Ellen White dort gelesen und habe dort Trost gefunden, auf eine neue Art und Weise. Wir sind dann weitergegangen. Ich habe dann abends eben, wie gesagt, meinen Tagebucheintrag verfasst, was ich nicht so regelmäßig mache, wie ich eigentlich wollte. Aber ich bin froh, dass ich es zu diesem Zeitpunkt gemacht habe, denn mir ist Folgendes aufgefallen. Was brauche ich, um zu tun, was dieser Mann getan hat? Was brauche ich, um Auftrag, Missionsstatement, wie auch immer du es nennen möchtest, um zu tun, was der, der mich erlöst hat, wir haben es im Predigtext gehört, mir aufgegeben hat, das nicht für mich zu behalten? Und ich bin bei folgenden Dingen rausgekommen. Im Kern brauche ich meine Erfahrung mit dem Auferstandenen und brauche meine Erinnerung an diese Befreiung. Wenn du dir die Geschichte hier vor Augen führst, vielleicht hast du eben auch in deiner Bibel mitgelesen, dann merkst du, dass diese Person hier, dieser besessene Mann, wahrscheinlich somit eines der extremsten Erlebnisse hatte, die ein Mensch erleben kann. Aber im Kern hat er etwas vermutlich sehr Vergleichbares durchgemacht wie du, wenn du Jesus schon als deinen Erlöser erlebt hast. Und wenn nicht, die Chance besteht. Der Punkt ist hier, es gibt Probleme in deinem Leben, die müssen nicht tot sein. Das können andere Dinge sein, wo du als Mensch anstehst und sagst, ich komme nicht weiter, ich bin am Verzweifeln. Das kann auf der großen Ebene sein, wenn man sich weltdynamische Dinge anschaut, wenn man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil man nicht weiß, warum Gesellschaften so ticken, warum sie polarisieren, warum Machthaber agieren, wie sie es tun, warum Menschen in deinem Betrieb agieren, wie sie es tun, unfreundlich sind, eigennützig, was auch immer. Es kann sein, dass du Dramen innerhalb deiner Familie erlebst, von denen noch nicht mal dein Sitznachbar weiß, der hier schon seit einigen Jahren neben dir sitzt. Weniger, dass dieser Sitznachbar es wissen muss, sondern mehr die Frage, was Gott in deinem Leben hat machen können. Im Grunde genommen sind der Mann und wir gar nicht so unterschiedlich, auch wenn wir nicht bei Gräbern wohnen und vermutlich auch nicht in einsamen Bergen. Er hatte Begegnung mit jemandem, der nicht nur Antworten auf seine Probleme hatte, sondern die Lösung hatte, wo du selbst als Mensch nicht anstehst. Es braucht deine Erfahrung und deine Erinnerung. Was war es bei mir? Ich umreiße es kurz in Stichpunkten. In meiner Familie, auch in der Beziehung meiner Eltern, sind die Dinge nicht so gelaufen, wie sie es geplant hatten. Es hat dazu geführt, dass mein Bruder und ich primär ohne einen Vater aufgewachsen sind, mit all den Folgen, die eine Scheidung so mit sich bringt, gerade aus der Perspektive von Kindern. Da ist Leere, da sind fehlende Vorbilder, was auch immer es ist. Und das hat das Potenzial, dass Söhne und Väter sich ziemlich in die Haare kriegen können. Und was habe ich bisher in den wenigen Jahren, die ich mit Gott gehe, erlebt? Dass er sowohl bei meinem Vater als auch meinem Bruder, als er noch gelebt hat, als auch bei mir eine neue Perspektive reingebracht hat. Das Alte nicht zu verschweigen, so nach dem Motto Schwamm drüber, ist nie passiert, aber zu sehen, was jetzt möglich ist. Soweit ich weiß, ist gestern schon durch und morgen ist noch nicht. Wir haben jetzt, wir haben heute. Und er hat meinem Bruder und mir den Wunsch ins Herz gelegt, unabhängig voneinander, dass wir es versuchen wollen mit unserem Vater, der wahrscheinlich selbst am allermeisten leidet unter den Entscheidungen, die er damals getroffen hat, die nicht rückgängig gemacht werden können, mit diesem Vater eine neue Beziehung aufzubauen, und zwar als erwachsene Person, quasi jetzt auf Augenhöhe, als erwachsene Person Freunde zu werden und Freundschaft zu bauen. Und es ist das, was Jesus versprochen hat zu tun, gerade in der letzten Zeit, dass er Väter und Söhne, Mütter und Töchter und alle Kombinationen, die ihr euch denken könnt, wieder zusammenbringt. Warum? Weil sie ihm Raum gegeben haben im eigenen Leben. Heilung, Herzensveränderungen. Wenn ihr mich nehmen könntet, mich vor 15 Jahren, vor 10 Jahren und jetzt daneben stellt, würdet ihr merken, ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte, aber ich bin Gott dankbar, dass ich nicht mehr da bin, wo ich einmal war. Das sind alles Ergebnisse von einer Begegnung mit eben diesem Jesus, der hier von Markus beschrieben wurde, der sogar Dämonen Paroli bietet und die Dämonen können nichts machen. Ende aus. Jesus sieht diesen Menschen und weiß, dass er ein einmaliges Erlebnis hat, das niemand sonst in dieser Gegend hat, schickt ihn zurück, schickt ihn zu den Seinen. Was ich dort sehe, nicht nur dort, aber als Beispiel hier rausgegriffen ist, deine Familie, dein Umfeld ist deine erste Priorität. Wenn du Jesus als dein Erlöser angenommen hast, dann hast du alles, was du brauchst, um Licht für ihn zu sein. Deine Erinnerungen und deine Erzählungen können Dinge in Menschen auslösen, die Predigten, auch wie von hier vorne, nur schwer bis gar nicht bewirken können. Predigt haben auch ihren Teil und ihren Platz. Aber deine Geschichte hat eine Kraft, nicht in sich selbst, sondern weil sie auf den hinweist, der wiederkommen wird und von dem du sagen kannst, ich weiß, an wen ich geglaubt habe. Ich weiß, wer mich verändert hat. Ich weiß, wer Dinge in meinem Leben gerade gebogen hat, die krumm und schief waren und hoffnungslos. Erst kürzlich hatte ich ungeplante Begegnungen. Meine Familie ist meine erste Priorität. Und jetzt in meinem Fall, ich weiß gerade nicht, wo meine Frau ist, irgendwo wird sie hier sein, und unser kleiner Sohn sind jetzt meine neue, ganz kleine Familie. Vorher waren es Marie und ich und jetzt sind es Baby James, Marie und ich. Dann kommen noch Eltern und Schwiegereltern so drumherum, aber das ist unsere Kernfamilie. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten und Jahren lernen können, bei anderen beobachtet, was es heißt, wenn die Familie das erste Missionsgebiet klingt trocken, aber es ist eigentlich der Kern. Der Fokus ist von Eltern, die Menschen für Jesus erreichen wollen. Und das habe ich mir als Vorbild genommen. Da ist er, ja. Ja. Meine Familie ist meine Priorität, aber dieser Mann hier war mit seiner Familie nicht zufrieden. Das war seine erste Priorität, weil Gott ihm gesagt hat, zu deiner Familie gehst du und dort fängst du an. Und dann hat er gemerkt, es brennt. Ich muss es irgendwie anders rauskriegen. Und in seinem Fall war die Lösung, er geht durch die Gegend und erzählt davon. Nichts anderes habt ihr BGMs auch gemacht. Ihr habt gesagt, ja, ich hoffe es, davon gehe ich aus, dass eure Familie euer Schwerpunkt ist. Das ist ganz offensichtlich. Die Familie hat die Priorität, wenn es darum geht, Menschen für Gott zu gewinnen. Aber es geht auch darüber hinaus. Und ihr habt es jetzt in ganz, ganz intensiver Form in den letzten Tagen erlebt. Ich habe es dort, wenn ich an meinen Tagebucheintrag denke, auch erlebt. Und heute Nachmittag habt ihr wieder die Chance. Beginne mit deiner Familie und schau dann, wo du noch wirken kannst. Dadurch, dass wir hier die BGMs haben und ganz am Ende noch ein Aussendungsgebet, speziell für euch, aber auch stellvertretend für all diejenigen, die das auch mal ausprobieren wollen oder in ihren Familien und im Kontext wirken wollen, sprechen werden. Es könnte sein, dass das Tür von Tür zu Tür gehen nicht dein Ding ist. Ist es meins persönlich immer noch nicht, aber es gibt so viele Möglichkeiten, die nicht gegeneinander konkurrieren. Wenn ich das bei Jesus sehe, sehe ich das nicht. Wenn ich bei Ellen White nachlese, finde ich es auch spannend, dass sie zu diesem Punkt sagt, Leute, diese Arbeit von Tür zu Tür zu gehen, ist unglaublich wichtig, aber gleichzeitig schreibt sie auch im 6. Band der Testimonies, dass es nicht so rüberkommen soll, dass wenn jemand sagt, ah, ich habe es ausprobiert, obwohl Gott mich befähigt, es ist nicht meins, dass man diesem nicht ein schlechtes Gewissen macht. Was ich sehe ist, dass Gott dich beruft, eine Sache zu machen. Geh in dein Haus zu deinen und verkünde, was der Herr an dir getan hat. Und bete darum, zu schauen, was und wo und wie kannst du das noch weitergeben. Ich bin mir sicher, dass wenn du Jesus selbst als lebendigen Erlöser erlebt hast, dass es zwar nicht immer gleich sprudelt, aber es sprudelt, da ist was. Das ist kein Wikipedia-Eintrag, den man so runterliest. Das ist die Begegnung mit einem lebendigen Gott. Und deswegen, probiere aus. Probier es aus. Ich habe durch diesen BGM-Einsatz so viel über mich gelernt, über so viel über das, was bei Gott möglich ist. Nehmt nicht die Telelinse bei einer Kamera, die nur einen Punkt fokussiert, nehmt den Weitwinkel und frag heute Gott ganz persönlich, wie kann ich das, was ich mit dir erlebt habe, weitergeben, dass es mir eine Freude ist. Heute Nachmittag gibt es wieder die Möglichkeit, mit den BGMs mitzugehen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, bei mir war es Überwindung. Ich habe es nicht bereut. Versuch es aus. Probier es aus. Versuch es einmal. Aber im Kern, denk immer daran, geh hin und erzähle, was Jesus an dir getan hat. Ellen White hat es hier im Buch Im Dienst für Christus so gut auf den Punkt gebracht, dass ich es gar nicht umschreiben möchte. Ich möchte euch diesen Teilsatz mitgeben. Persönliche Anteilnahme und waches Wirken des Einzelnen wird mehr für die Sache Christi ausrichten als alle Predigten und Glaubensbekenntnisse. Nichts anderes hat der Gerasener erlebt. Nichts anderes habt ihr BGMs erlebt. Nichts anderes hat jeder erlebt, der Jesus schon mal in seinem Leben ausprobiert hat. Wenn es noch nicht der Fall ist, weiß ich, dass diese Predigt Information ist. Sie wird erst dann lebendig sein, wenn du es versuchst und dir die Frage stellst, okay, was der Jonathan erzählt hat, kann da in Ansätzen was dran sein? Wenn du dann beginnst, mit Jesus mitzugehen, bin ich mir sicher, dass du eine Geschichte schreiben wirst, die dich motiviert, nicht nur die Erlösung anzunehmen, sondern weiterzugehen. Alles, was du brauchst, ist deine Erfahrung mit dem, der sich für dich hingegeben hat. Mehr brauchst du nicht, weil er mit dir zusammen den Rest macht. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.